Das Jahr, in dem Politik und Selbstverwaltung endlich zur Evidenzbasierung gefunden haben. Das Jahr, in dem politische Entscheidungen für das Gesundheitswesen auf Versorgungsnotwendigkeiten reagieren und nach Nutzenbelegung umgesetzt werden. Wie schön wäre so ein 2024 gewesen? Was wirklich geschehen ist und was wir daraus lernen könnten, darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Herr Scherer, wie war Ihr Weihnachten? Wie haben Sie es verbracht?
Sehr schön. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen zu Weihnachten. 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Also ein herrliches Stück. Und dann habe ich noch ein Buch von Hartmut Rosa bekommen, Beschleunigen wir die Resonanz. Ein bisschen auch die Winterlandschaft genossen. Sie merken daraus, ich bin in Süddeutschland, ein bisschen Langlauf. Waren gute Tage. Und bei Ihnen?
Das Highlight nach Weihnachten, das ist total witzig. Ich habe auch ein Buch nicht geschenkt bekommen, sondern selbst verschenkt. Und jetzt halten Sie sich mal fest, wie das heißt. 3 ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Was ist denn da passiert?
Sehr schön. Sehr schön. Das ist eine weitere Interessenskonvergenz.
Interessenkonvergenz. Oh, das ist auch spannend. Statt Interessenkonflikt, Interessenkonvergenz, müssen wir auch mal drüber sprechen. Jenseits von Langlauf, gab es irgendwelche Highlights jetzt um Weihnachten, die bei Ihnen hängen geblieben sind?
Naja, natürlich kriegt man so ein bisschen mit, was medial passiert. Das mediale Theater steht ja über Weihnachten nicht still. Und Deutschlandfunk-Interview, über das wir vielleicht sprechen müssen mit Klaus Reinhardt, vielleicht auch das ganze Theater um Elon Musk, das ja schon auch in unsere Themen, unsere, ich nenne es mal, gesellschaftspolitischen Themen reinreicht. Also da ist ja um uns herum auch einiges passiert.
Ja, die Nachrichtenslots müssen irgendwie gefüllt werden. Also Reinhardt, haben Sie gesagt, Klaus Reinhardt hat ein Interview zum Thema Patientensteuerung gegeben. Das ist eine Replik auf das Thema Arzttermine, können wir gleich drüber sprechen. Und jetzt haben Sie gesagt, Elon Musk, vielleicht kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir verlinken das auch. Herr Scherer, machen wir wohin?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Also Elon Musk, kurz für alle nochmal zu erinnern, hat in der Welt am Sonntag, also in der Ausgabe vom 29. Dezember, einen Gastbeitrag veröffentlicht und in dem empfiehlt er, die AfD zu wählen bei der anstehenden Bundestagswahl. Und sagt, die AfD sei quasi die einzige Partei, die Deutschland retten könne. So. Und da hat es dann ja viel, viel Empörung gegeben. Wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Als moralischen Reflex.
Die Empörung oder den Gastbeitrag?
Die Empörung. Ja. Also die mediale Empörung nach Elon Musks Wahlaufruf für die AfD, die kann man ja auch als Symptom sehen für eine sehr polarisierte, sehr polarisierende Öffentlichkeit. Und diese Polarisierung, die steht oft auch im Zusammenhang mit einer sehr verkürzten politischen Debatte. Statt dass man sich ausschließlich dann auf die moralische Verurteilung von Elon Musk konzentriert, sollten die Medien vielleicht eher einen differenzierten und konstruktiven Dialog fördern, der auf die politischen Ursachen für die Zunahme solcher Bewegungen lenkt und dass man sich auch mal Gedanken über die breite politische Landschaft macht und sich überlegt, wie kommt's dazu? Also, wenn wir jetzt anfangen, den Diskurs einzuengen auf vereinfachende Feindbilder, statt auf eine offene, pluralistische Diskussion, dann machen wir die gesellschaftliche Spaltung, die wir ja eh schon längst haben, nicht besser. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, inwiefern wir da noch im Kernbereich des Evidenz-Updates sind, Herr Nössler. Aber Sie haben mich gefragt und ich habe geantwortet.
Das ist immer das Ziel von Fragen, nicht, dass man Antworten kriegt. Aber am Ende gibt es ja vielleicht, kann man sagen, eine Analogie. Und das werden wir gleich mal sehen, wo uns das noch berührt. Ja, auch beim Streit im Gesundheitswesen, ne? Beim Streit um auch Ansichten, Haltungen, gar nicht nur der Streit um Evidenz, also das erlebt man ja auch oft im Gesundheitswesen. Deswegen ist vielleicht die Analogie mit Musk gar nicht so falsch. Also ich gebe zu, wenn ich es jetzt aus der journalistischen Perspektive betrachte, das Thema Musk, ich habe da auch keine abschließende Antwort drauf. Ich kann die Argumente, die andere vorbringen, gegen so einen Beitrag, kann ich nachvollziehen. Aber es erfüllt mich ein ziemliches Unbehagen bei der absoluten Aussage, man dürfe sowas nicht veröffentlichen. Da geht das, was Sie Pluralismus gerade genannt haben, Meinungspluralismus, das ist dann perdu, das ist dann weg.
Da stimme ich Ihnen zu. Ich denke, wir sollten rote Linien, die sollten wir definieren. Also bei klaren Gewaltaufrufen, bei klaren antisemitischen Äußerungen, bei Dingen, die einfach auch verboten sind, da wo es direkt dann an die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht, da müsste man dann vielleicht auch als Redaktion sagen, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Aber zunächst bewegt, auch wenn uns das alles nicht gefällt, bewegt sich Musk hier noch im Bereich der Meinungsäußerung. Wenn das jetzt nicht mehr erlaubt ist, dann haben wir schon mal das erste Problem.
Ja, er hat, soweit ich das sehe, hat er niemanden rassistisch oder irgendwie beleidigt oder das Strafgesetzbuch berührt. Vielleicht können wir an dieser Stelle es mit dem Einstieg Musk soweit belassen, aber verbinden, was halten Sie davon, Herr Scherer, wenn wir die Hörerinnen und Hörer bitten, uns mal mitzuteilen, wie Sie das sehen. Die haben ja vielleicht auch eine Meinung dazu und das könnten die Hörerinnen und Hörer einfach an evidenzupdate@springer.com uns senden. Das soll ja nicht schaden, oder?
Wir sind immer offen für Rückmeldungen und es wäre mal interessant, da so ein paar Meinungen auch zu kriegen. Die können wir dann auch besprechen. Mhm. Und es ist nicht so ganz weit weg von unserem Thema, Herr Nössler, denn wir versuchen ja auch, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir unser Gesundheitssystem bedarfsgerechter und sinnvoller gestalten können. Auch in der Pandemie, denken Sie nur an unsere vielen Podcasts in der Pandemie zurück. Auch da haben wir immer versucht, das große Ganze im Blick zu behalten. Und auch da gab es verkürzende, moralisierende, polarisierende Reaktionen, nicht unbedingt auf uns, aber es war auch während der Pandemie eine Bubble, die sich doch sehr für zentralistisch gesteuerte, medizinisch interventionelle Maßnahmen stark gemacht hat. Und wann immer man gesagt hat, Moment, die Bedarfsgerechtigkeit im Gesundheitssystem ist auch unter Krisenbedingungen noch ein bisschen komplexer. Lasst uns auch mal die anderen Stellen im System ausleuchten. Auch da gab es sehr oft moralisierende, polarisierende Reaktionen und wir haben das eingeübt. Wir haben diese dichotomisierende Verkürzung in unserem öffentlichen Meinungsverhalten, die haben wir irgendwie im Laufe der letzten Jahre eingeübt. Ich weiß nicht, woran es lag, Herr Nössler, ob es jetzt hauptsächlich an der Pandemie lag oder an anderen Dingen, aber das, was Sie so bedrückt, das ist der Verlust der Diskursfähigkeit in unserem Land und das ist aber genau das, was wir brauchen für viele, viele verschiedene Themen.
Ja, und
da ist die AfD nur eins davon.
Nur eins davon und vielleicht auch nur ein Synonym. Und ja, der Verlust der Diskursfähigkeit, man könnte auch sagen, es wird nicht mehr dialektisch miteinander gesprochen. Und das, was Sie gerade sagten in der Pandemie, da wurde dann oftmals reagiert mit, ja, kann man das überhaupt so sagen? Ne? Also das auf einmal wurden Dinge unsagbar. Und das wurde dann kombiniert mit einem Argumentum ad hominem. Und auf einmal warst du nur ob deiner Person nicht mehr diskursfähig oder dir wurde die Diskursfähigkeit genommen. Herr Scherer, Sie haben jetzt gerade die Brücke gemacht von einem gesellschaftlichen Konflikt, kann man auch sagen, oder einer gesellschaftlichen Fragestellung, die wir ganz grundsätzlich zu führen hätten, hin zu einer konkreten Sache, nämlich Stichwort bedarfsgerechte Steuerung, haben Sie gerade gesagt. Das ist das, was uns dann im Gesundheitswesen betrifft. Und wo wir hier ja auch oft sprechen über Fehlanreize in der Steuerung im Gesundheitswesen. Und wir haben uns vorgenommen für diese Episode, dass wir auf das Jahr 2024 zurückblicken wollen. Wir haben im Vorgespräch uns ein paar Gedanken gemacht, welche Dinge uns aus diesem Jahr in Erinnerung geblieben sind. Wir wollen so einen Blick zurück aus Sicht der evidenzbasierten Medizin machen. Was ist davon geblieben, was nicht? Vielleicht können wir da auch im Gespräch so ein paar Lektionen draus ziehen, Rückschlüsse fürs Jahr 25. Dann hätten wir gleich noch einen Jahresausblick mitgemacht. Und idealerweise gelingt es uns, dass wir so einen roten Faden finden. Ich könnte jetzt fast schon mal sagen, dass wir heute weniger über Literatur sprechen, also wissenschaftliche Literatur, sondern vielmehr, dass wir heute sprechen über das, was uns beschäftigt hat und worüber wir andernorts schon gesprochen haben. Vorschlag, was halten Sie davon, wenn wir erstmal so ein bisschen explorativ vorgehen und verschiedene Aspekte zusammensammeln und beschreiben? Und dann können wir ja mal schauen, wo die Dinge zusammengebunden werden könnten, oder?
Gerne.
Wenn ich jetzt mal überlege, bevor wir sammeln, man hat ja oft das Problem bei einem Jahresrückblick, wenn man sich dann hinsetzt und überlegt, über was wollen wir sprechen, dann hat man so ein Recency-Bias, ne? So ein, dass die Wahrnehmung durch das Kurzfristige, durch das Neue, ja, dominiert wird. Und wenn ich jetzt überlege, kurz vor Silvester, kurz nach Weihnachten, poppte dann in dieses Debattenloch, poppte auf einmal dieser angebliche Streit über die Vergabe von Arztterminen hoch. Sie hatten schon Klaus Reinhardt, Deutschlandfunk, angesprochen. Es geht da auch um die Bevorzugung von Privatversicherten. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja Wahlkampf. Wie haben Sie diesen ja, Streit, ich weiß nicht, Debatte will ich es gar nicht nennen, wie haben Sie das jetzt erlebt, diese Arztterminengeschichten?
Im Grunde genommen passt das ja sehr gut zu unserem roten Faden und zu unserem Jahresrückblick, denn das, was die unterschiedlichen Themen verbindet, das ist das Ringen um Bedarfsgerechtigkeit in unserem Versorgungssystem. Und oft ist es mehr ein Ringen miteinander, anstatt ein Ziehen am selben Strang in dieselbe Richtung. Es sind unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, dass wir eine Ungleichverteilung von Ärztinnen und Ärzten haben zwischen Stadt und Land, eine Ungleichverteilung zwischen unterschiedlichen Fächern, zwischen ambulant und stationär. Und es gibt eine Reihe von Fehlanreizen und Fallpauschalen, die den Fokus auf lukrative Behandlungen lenken, aber oft wegführen von bedarfsgerechter Versorgung. Wir haben volle Notaufnahmen, wir haben volle fachärztliche Praxen, einen Mangel an Pflegepersonal, Versorgungsprobleme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also eine ganze Reihe von Problemen in unserem System, wo man nicht mehr darauf vertrauen kann, dass, wenn man mit etwas Schwerwiegendem in die Notaufnahme kommt, dann da auch verlässlich schnell drankommt beispielsweise oder auch anderweitig bedarfsgerecht versorgt wird, und ein System, in dem sich so jeder durchwurschtelt. Die Patientinnen und Patienten wurschteln sich durch und die Leistungserbringer auch und schauen oftmals, wie sie sich optimieren.
Nochmal anders gefragt, ist an diesen Vorhaltungen, die es da gab in diesem Arztterminstreit, ist da aus Ihrer Sicht was dran? Also die Privilegierung von, Sie haben schon gesagt, lukrative Leistungen und klar, PKV ist besser bewertet. Ist da was dran an diesen Vorhaltungen?
Darf ich diplomatisch antworten, Herr Nüssler?
Wie Sie wollen.
Also Sie finden an vielen Stellen im System, dass die Weichenstellung über Vergütungsanreize erfolgt. Ja. Und so ist es auch hier. Also tendenziell können Sie davon ausgehen, dass die Leistungserbringung sich entlang dieser Vergütungsleitplanken bewegt. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben das KHVVG, das dafür gelobt wird, dass es die Mengenanreize reduzieren soll. Ja, es reduziert Mengenanreize, aber es gibt immer noch Mengenanreize. Auch die Reduzierung des DRG-Anteils auf 40% führt jetzt nicht dazu, dass Kliniken in Zukunft sagen werden, kommt alle her und wir behandeln euch bedarfsgerecht, sondern es wird auch da Leistungsgruppen geben. Dieses komplexe Zusammenspiel von unterschiedlichen Vergütungselementen, wie zum Beispiel die DRGs einerseits, dann die Vorhaltepauschalen andererseits, dann die unterschiedlichen Leistungsgruppen, die bedient werden müssen. Das ist alles ziemlich komplex und ein Krankenhausmanager wird sich dann irgendwann überlegen müssen, ja, welche Patientinnen und Patienten sind für mich hier eigentlich noch ökonomisch gut abbildbar in meiner Klinik, beziehungsweise wie komme ich hier ökonomisch am besten durch? Und solange solche Dinge möglich sind in unserem System, werden sie alles Mögliche an ja, Reaktionen darauf finden. Auch bei dem Beispiel, das Sie angesprochen haben. Darf ich es mal so ein bisschen allgemein beantworten?
Ja, hochdiplomatisch. Sie treten gerade niemanden auf die Füße. Das kann ja ich heute mal übernehmen. Sie liefern mir die diplomatische Steilvorlage und ich hau dann um mich. Nein, wir wollen ja tatsächlich ein bisschen, wir hatten es eingangs kritisiert, die fehlende Dialektik und wir wollen ja jetzt uns da nicht mit gemein machen. Sie haben gerade eins unserer Themen aus dem Jahr 24 angesprochen, das KHVVG, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, hat dann der Bundesrat die Länderkammer am 22. November passieren lassen, hat es nicht in Vermittlungsausschuss geschickt. Sie haben schon gesagt, die Vergütung wird ein wenig verändert. Es werden jetzt Vorhaltepauschalen bezahlt. Da gibt es auch wiederum Kritik dran. Sie haben gesagt, Level 1i. Nein, es gibt nicht es gibt, sondern es soll eine Verzahnung von ambulanter Versorgung noch stärker mit stationärer geben. Das Ganze geht sogar so weit, dass in unterversorgten Regionen je nach Fachgruppe Krankenhäuser diese Fachgebiete ambulant anbieten dürfen. Sogar hausärztliche Leistungen. Jetzt wissen wir alle, Martin Scherer macht ja selbst hausärztliche Medizin in einem Supramaximalversorger am UKE. Was ist eigentlich so falsch daran, Allgemeinmedizin im Krankenhaus anzubieten? Das wäre doch eigentlich für die stationären Versorger, denen man immer nachsagt, euch fehlt so ein bisschen der Blick fürs große Ganze, eigentlich ein super Lerneffekt, wenn man Hausarztmedizin ins Krankenhaus holte.
Na gut, das ist bei uns nochmal ein Spezialfall, weil wir das, glaube ich, A können und B dann auch verschiedene Klammern ausbilden. Einmal wirklich eine sektorenübergreifende Klammer, die funktioniert. Und dann aber auch eine Klammer innerhalb des Klinikums. Also wir sind da ein integratives, integrierendes Element und das funktioniert. Und ich denke, wir können das auch. Und man soll sich ja nicht selber auf die Schulter klopfen. Aber ich denke, was das anbelangt, sind wir für einen allgemeinmedizinischen Hochschulstandort auch modellgebend. Das hat dann auch mit Lehre zu tun und mit Weiterbildung und alles greift ineinander. Aber Herr Nössler, das ist nicht das, worüber wir hier sprechen, sondern wir sprechen hier über Feldwald- und Wiesenkrankenhäuser, die ermächtigt werden sollen beziehungsweise eingebunden werden sollen in die hausärztliche Versorgung und die können ziemlich sicher davon ausgehen, das wird da anders laufen. Da werden mit Sicherheit Krankenhausleistungen erbracht, die mit hausärztlicher Versorgung nicht viel zu tun haben. Mhm. Und deshalb hat sich sowohl der Verband der Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland und als auch die DGAM darüber empört, denn das kann nicht funktionieren. Das ist ja genau praktisch die Pervertierung dessen, was wir am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf versuchen. Also wir versuchen ja durch die Präsenz der Allgemeinmedizin in der Notaufnahme wieder die Versorgung auf die Füße zu stellen und dann Fast-Track zu machen und einen guten Fast-Track zu machen für die Patientinnen und Patienten, die auch ambulant gut behandelt werden können. Aber wir stellen die Versorgungspyramide natürlich auf den Kopf, wenn man durch einen Gesetzentwurf die Patienten in die Krankenhäuser schickt. Das kann nicht funktionieren. Und noch ein Satz, Herr Nössler, wir machen ja durch das KHVVG potenzielle Zugangsprobleme dadurch, dass man eine hochgradige Zentralisierung, Spezialisierung hat und die einfachen stationären Versorgungsangebote auf dem Land, die werden wahrscheinlich nicht mehr da sein. Also kann es auch gut sein, dass man die Patienten zunehmend auch in spezialisierte Leistungen reintreibt, dass man dann nochmal eine Überversorgung kriegt und eben zusätzlich noch die Zugangsproblematik.
Sie haben schon die Kritik an dieser Ermächtigung, insbesondere eben auch der Hausärztlichen, vielleicht da nochmal wichtig. Das ist wirklich nur möglich in unterversorgten Regionen. Gut, da gibt es genügend von in der hausärztlichen Versorgung. möglich. Und die Kliniken müssen auch wieder raus, sobald die Überversorgung im KV-System abgebaut wurde. Das nur eine Nebenbemerkung. Auch der Berufsverband der Internistinnen und Internisten hat das übrigens sehr scharf kritisiert. Das lässt aufhorchen. Muss man das dann vielleicht, diese Ermächtigungen, diese neuen Ermächtigungsregeln, muss man die dann vielleicht so interpretieren? Oder ich sag mal, kann man die dann vielleicht auch so interpretieren, Herr Scherer, dass da quasi nur eine neue Zuweisungsschiene für die Krankenhäuser etabliert wurde, also quasi um Fälle zu generieren?
Na, darauf kann man sagen, Herr Nössler, Oni soa ki mali pons, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das wollen wir natürlich niemanden, unserem wohlmeinenden noch Minister, unterstellen, dass hier eine neue Zuweisungsschiene aufgemacht wurde. Dass das bewusst erfolgt ist, das glaube ich nicht, aber dass es den Effekt haben kann, das glaube ich schon.
Ja, gut. Das wird man ja sehen. Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Der noch Minister Karl Lauterbach wirbt ja schon intensiv darum, Minister bleiben zu dürfen. Ad 1 und Ad 2, die Krankenhäuser, insbesondere hier die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die macht ja gar kein Hehl daraus, in der sogenannten Debatte lautstark zu betonen, dass es ja eigentlich nur um die Kohle geht. Letztlich reden wir dann wie so oft ums goldene Kalb. KHVVG war jetzt mal ein Punkt aus dem Steuerungsjahr 24. Wollen wir gerade mal den nächsten Punkt aufmachen, Herr Scherer. Wenn wir gerade im Krankenhausbereich sind, vielleicht eine gute Überleitung ins Ambulante, ist das Thema ärztliche Approbationsordnung. Ist wieder nichts passiert.
Ja, das ist die längst überfällige Reform des Medizinstudiums, der Masterplan Medizinstudium 2020. Eine Reform, die wir eigentlich dringend brauchen, die schon längst beschlossen war, seit langem beschlossen ist. Und ohne diese Reform bleibt das Medizinstudium auf Klinikstrukturen ausgerichtet und versäumt es, die jungen Leute, die Studierenden, auf das vorzubereiten, was sie später wirklich brauchen. Also das ist eine Tragödie und das ist ein politisches Systemversagen, dass das nicht gekommen ist.
Dann verbinden wir doch den Rückblick direkt mal mit einem Ausblick. Wir wollen ja auch so ein bisschen nach vorne schauen, aus den Lehren von 24 überlegen, was bedeutet das für 25 Fortfolgende. Jetzt wissen wir, Masterplan Medizinstudium 2025 veröffentlicht 2015 von Kröhe und den Gesundheitsministern der Länder 2017 beschlossen. Seitdem erblicken immer wieder neue Novellen für die Approbationsordnung das Licht, und um drauf wieder in irgendwelchen Schubladen zu verschwinden. Und es sind immer die Bundesländer, die wegen der Finanzierung das stoppen und letztlich keine Mehrheit im Bundesrat ermöglichen. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Scherer, daran wird sich doch 25 nichts ändern.
Daran wird sich 25 vermutlich nichts ändern. Und Sie sehen das ja auch schon am Namen dieses ganzen Vorhabens. Wir reden hier nicht über den Masterplan Medizinstudium 2030, sondern über den Masterplan Medizinstudium 2020. Da sind wir jetzt schon in wenigen Tagen 5 Jahre drüber.
Ja. Was meinen Sie, Daumen hoch oder Daumen runter für das kommende Jahr? Mal realistisch, diplomatisch, realistisch.
Da sehe ich leider den Daumen nach unten. Und wenn ich den Daumen eher unten sehe, dann ist das natürlich auf der einen Seite was prognostisch pessimistisch ist, geprägt aus den letzten Monaten und Jahren. Aber damit dürfen wir uns auf keinen Fall zufrieden geben. Das ist eine Reform, die braucht es unbedingt. Und deshalb werden wir als Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Familienmedizin zusammen mit dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband da weiter dran arbeiten und schon dafür sorgen, dass der Daumen dann irgendwann auch wieder nach oben zeigt.
Okay, das ist dann jetzt aus der realistischen Kategorie eine Einschätzung. Machen wir direkt mal weiter. Jetzt bleiben wir ein bisschen ambulanter. Stichwort Entbudgetierung. Es gab den großen Plan. Wir wissen alle, vorletztes Jahr kam die Entbudgetierung der pädiatrischen Leistung. Nicht nur im ambulanten Bereich, auch für die Kinderkliniken wurde einiges getan. Da gab es eklatante Probleme, das wissen wir alle. Jetzt gab es den Plan, das eben auch für die hausärztlichen Leistungen zu tun. Der Hausärztinnen und Hausärzteverband hat naturgemäß gejubelt. Aus der gebietsärztlichen Ecke gab es daran sehr viel Kritik. Es gab auch Versuche des Torpedierens, das dann irgendwie zu stoppen, wenn da nicht die Gebietsärzte mit drin sind. Jetzt ist dann die Ampel auseinandergeflogen. Kanzler schmeißt den Finanzminister raus und das GVSG kommt nicht. Jetzt haben wir aber irgendwie gar keine Kohle mehr im Gesundheitswesen. Also wir sehen alle, die GKV-Beiträge gehen hoch. Entbudgetierung, ist das wirklich so, sagen wir mal, ist das noch zeitgemäß, das zu machen? Oder anders, ist es vielleicht eher wäre es eine sinnvolle Antwort auf das Problem mit dem Arzttermin, das wir eingangs besprochen hatten? Versuchen wir es mal so.
Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn die breite Öffentlichkeit begreifen würde, was da passiert, dass da hausärztliche Leistungen, die erbracht werden, ohne diese Reform gar nicht vergütet werden, ich glaube, da würden die meisten Versicherten die Welt nicht mehr verstehen. Also versuchen Sie doch mal irgendwo eine Leistung in Anspruch zu nehmen, die nicht vergütet wird. Und das ist etwas, ja, das ist einfach längst überfällig. Diese Entbudgetierung, die würde eben dazu führen, dass jede erbrachte Leistung auch wirklich bezahlt wird. Und es würde die Motivation natürlich steigern, auch für junge Leute, sich in den hausärztlichen Bereich zu begeben. Es würde aber auch die Patientensicherheit, den Sicherstellungsauftrag stützen. Also, dass das versäumt worden ist, das ist natürlich ein Versäumnis. Das ist ein dringend überfälliger Baustein zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung. Und Sie merken es, Herr Nössler, so wahnsinnig viel zur Stärkung der hausärztlichen Versorgung. Und damit haben wir ein Zwischenfazit unseres Jahresrückblicks. Ist in 2024 nicht passiert.
Ja, wie auch. Im Übrigen ja auch nicht zur gebietsärztlichen Versorgung. Ne? Ja. Jetzt will ich das Thema Budgetierung nochmal zusammenbinden mit dem Thema, das wir eingangs angesprochen hatten, nämlich der zuletzt nach Weihnachten erlebte Streit über die Vergabe von Arztterminen, wo es dann auch hieß, Privatversicherte bekommen schneller Termine und man kommt auch nicht dran oder wird nicht versorgt. Also das war eine ganz krude Mischung an Beobachtungen, die alle nicht falsch sind, aber in meinen Augen eine sehr krude Vermischung von Dingen, die man vielleicht gar nicht vermischen kann. Jetzt nehmen wir mal für Spaß die Idee, dass im nächsten Jahr dann vielleicht doch endlich die hausärztlichen Leistungen entbudgetiert werden. Und vielleicht nehmen wir auch für Spaß, ich bin da sehr skeptisch, Herr Scherer, ob das kommt, angesichts der Kassensituation, angesichts der Beobachtung, dass wir in eine Kostendämpfungsspirale hineinkommen werden. Aber das können wir ja noch an anderer Stelle besprechen. Nehmen wir mal für Spaß, das käme, die Entbudgetierung. Wir können uns ja hausärztliche Arbeitszeit nicht backen. Es gibt ja dadurch nicht mehr hausärztliche Leistungskapazität. Die Leistung wird vielleicht gerechter vergütet, das schon. Aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, man erlebt gerade in Städten, dass Hausärztinnen und Hausärzte sagen, ich kann keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Das wird sich ja durch eine Entbudgetierung nicht radikal ändern, oder? Das müssen Sie auch zugestehen.
Nein, aber man würde die vorhandenen wenigstens nicht noch stärker belasten. Das wäre schon mal ein Anfang, dass man die gerade noch da sind, dass man die wenigstens stützt und entlastet. Und dann muss man natürlich andere Dinge tun, die wir auch im Jahresverlauf häufiger besprochen haben. Das sind Dinge wie Steuerungselemente in der Weiterbildung, weiter natürlich die Bemühungen in der Ausbildung an den Hochschulstandorten, die Kompetenzzentren, Weiterbildung. Also, und last not least natürlich irgendwann auch mal eine Umverteilung aus anderen Bereichen in die hausärztliche Versorgung hinein. Das ist etwas, was kommen muss. Und auch hier, es mangelt nicht am Geld, es mangelt auch nicht an den Köpfen. Sie müssen nur das Richtige tun.
Jetzt ergänzen wir Ihr Zwischenfazit von eben mal um einen Zwischenausblick. Stichwort Steuerung. Das wahrscheinlich deutet sich beim Thema Steuerung, ach, es deutet sich gar nicht an, es ist wahrscheinlich so, das wird einer der roten Fäden sein dieses Gesprächs. Sie haben jetzt verschiedene Beispiele genannt. Klaus Reinhardt hat in dem von Ihnen zitierten Deutschlandfunk-Interview gesagt, er spricht sich für eine verpflichtende Steuerung aus. Als Beck-Präsident, wir wissen alle, er ist Allgemeinmediziner, aber als Beck-Präsident ist er natürlich für alle Fachgebiete zuständig. Er ist da auch sehr konziliant in seinen Äußerungen, aber er hat sich jetzt für ein verpflichtendes Steuerungsmodell, Primärversorgungsmodell ausgesprochen, Ad1.
Das eben, bevor man in die nächsthöhere Versorgungsebene möchte, immer erst zur Hausärztin oder zum Hausarzt gehen.
Genau. Und jetzt sehen wir das in allen Wahlprogrammen, oder was heißt in allen, in vielen jedenfalls, gerade von den beiden großen Parteien, in Anführungszeichen Mitglieder groß, SPD und CDU und CSU, wo alle dieses Thema aufgreifen, primärärztliche Steuerung. Macht Ihnen das Hoffnung?
Jetzt fragen Sie einen, der das selber seit fast 20 Jahren fordert. So lange ist es schon, Herr Nössler.
Aber es steht jetzt in den Wahlprogrammen und auch der Beck-Präsident.
Das sagt ist das. Sehr positiv. Das ist absolut positiv, aber auch dringend erforderlich und längst überfällig. Mhm. Und es ändert nichts daran, dass die DGAM das ja seit Jahrzehnten fordert.
Mhm. Okay.
Wir brauchen das. Wir brauchen das. Das sind auch das. Wir müssen ja auch immer wieder so ein bisschen den Bogen zurückschlagen im guten Jahresrückblicksstil, Herr Nössler. Mhm. Erinnern Sie sich an verschiedene andere Podcast-Episoden, vielleicht auch an Hartmann Bund, wo wir über freie Arztwahl gesprochen haben. Mhm. Und wo wir immer wieder darauf hinweisen, gerne eine freie Arztwahl innerhalb derselben Sektorenebene. Mhm. Aber zwischen den Sektoren muss es unbedingt steuernde Elemente geben. Und das ist der richtige Schritt und der überfällige. Ja, und es macht mir Mut, dass es in den Wahlprogrammen steht. Das wollten Sie jetzt gerne von mir hören. Ja, es macht mir Mut.
Bei der Hartmann-Bund-Hauptversammlung hat Klaus Reinhardt, der ja auch Hartmann-Bund-Vorsitzender ist, wie wir alle wissen, von einem Selbstbedienungsladen Gesundheitswesen gesprochen. Und Sie haben an vielen Stellen und jetzt in dem Gespräch immer wieder diese Selbstbedienung im Gesundheitswesen kritisiert. Das heißt, das wissen wir alle, die Selbstbedienung, Selbstzuweisung, auch angebotsorientierte Problematiken, auch im ambulanten Bereich, nehmen Ressource in Brauch oder verbrauchen medizinische Ressource, die wir eigentlich sinnvoller einsetzen können. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn wir dahin kommen und sagen, wir machen hier eine ordentliche Primärversorgung, eine ordentliche primärärztliche Steuerung, dann ist aber vollkommen klar auf der anderen Seite, dass man gebietsärztliche Leistungen wird wegnehmen müssen.
Also wenn Sie jetzt bei mir auf Entrüstung warten, dann können Sie lange warten.
Ich warte auf eine Replik.
Warum eine Replik? Dann gibt es das eben weniger und das ist gut so.
Und wie machen Sie den Fröschen in Anführungszeichen schmackhaft, dass sie ihren Teich trockenlegen müssen?
Naja, es tritt doch jeder an, eine gute Medizin zu machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Gebietsärztinnen und Gebietsärzte ständig Patienten bei sich sitzen haben wollen, die diese hohe Spezialisierung eigentlich nicht brauchen. Eine bessere Steuerung führt ja auch dazu, dass deren Ressource zielgerichteter eingesetzt wird. Und für die Patienten ist es auch sinnvoll, dass unnötige Facharztbesuche vielleicht nicht sein müssen und nötige vielleicht auch ein bisschen schneller passieren. Also, dass wir da irgendwie hinkriegen müssen, dass das etwas bedarfsgerechter abläuft, etwas näher an den Erfordernissen der Patienten, das steht für mich völlig außer Frage. Mhm. Aber ich bin auch da nur vorsichtig optimistisch, weil unser System doch sehr komplex geworden ist, weil jede Reform unser SGB-5 dicker macht. Das SGB-5 hat mal dünn angefangen, ist im Laufe der Regierungen, im Laufe der Jahre immer dicker geworden, immer komplexer geworden. Ich kenne nicht viele Leute, die das komplett überblicken und auch verstehen können. Also wir leben schon in einem sehr komplexen System, das sehr komplex geregelt ist. Und vielleicht, Herr Nössler, brauchen wir 3 ostdeutsche Frauen, die sich betrinken und das ideale Gesundheitssystem gründen. Deshalb würde ich nochmal auf das Buch vom Anfang zurückkommen. Einmal kurz Reset-Knopf, alles ein bisschen einfacher, alles ein bisschen klarer. Ja, wenn man die Gesetzentwürfe liest, es wird hier ein bisschen geschraubt, es wird da ein bisschen gedreht, dann meldet sich die eine Statusgruppe und der andere Verband und dann sagt die Digam wieder was. Also wir haben ein kooperatistisches System, wir haben extrem viele Stakeholder, die sich dann zu Wort melden und wer möchte schon Gesundheitsminister sein in einer solchen Zeit? Es ist überhaupt nicht mehr einfach, da sinnvollere Reformen hinzukriegen, die über das Drehen an kleinen Stellschräubchen hinausgeht.
Ja, dann können Sie ja direkt einen Wahlprüfstein mal formulieren. Welche Reform bräuchte es denn dann?
Sie meinen jetzt für die Bundestagswahl? Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon alles umgesetzt kriegen, aber schauen Sie doch einmal zurück, Herr Nössler. Wir reden sehr oft über Bedarfsgerechtigkeit, über eine sinnvolle Verteilung, über eine gute und schnelle Behandlung derer, die diese Behandlung auch wirklich brauchen, und zwar dann auch eine fachgerechte und zielgerechte Behandlung. Mhm. Und was erleben wir? Wir erleben im Grunde genommen eine Medikalisierungsspirale im Bereich der Prävention. Nehmen Sie das gesunde Herzgesetz. Wir schauen ja zurück auf 2024. Mhm. Im Bereich der Schwangerschaften und Geburten erleben wir eine Medikalisierung. Bei den Älteren, wo wir sehr viel Unterversorgung haben im Bereich Multimorbidität, erleben wir auch Medikalisierung bei Anti-Aging, bei Polymedikation, eine Pille für jedes Problem. Bei der psychischen Gesundheit erleben wir Medikalisierung. Und insgesamt beobachte ich einen Fokus auf spezialistische, kostenintensive Behandlungen. Und unser Gesundheitsminister hat durch viele Beiträge, Wortbeiträge und Gesetzentwürfe diese Tendenz eher verstärkt. Und solange wir das nicht ändern, solange wir nicht ganz klar sagen, wo die Medizin anfängt und aufhört und dieser ganzen Medikalisierungsspirale mal Einhalt gebieten, werden wir einen sinnvollen Einsatz von Ressourcen in unserem Gesundheitssystem nicht hinkriegen.
Dann bleibt ja die Hoffnung, auch wenn das jetzt ad personam ist, dass vielleicht eine andere Hausleitung etwas anders mit den Dingen umgeht. Wir sprechen über den Minister gleich nochmal, weil der natürlich in der Beobachtung auch irgendwie ein Teil dieses Jahres oder vielleicht auch ein Bindeglied für die Betrachtung in diesem Jahr ist. Also Stichwort gebietsärztliche Medizin, Entbudgetierung, Steuerung. Vielleicht noch ein Aspekt, Herr Scherer. Wenn man auf der einen Seite sagt, dass unnötige Leistungen, auch gebietsärztlich unnötige Leistungen, wegfallen soll, damit diejenigen, die diese Versorgung machen, die sinnvolle Versorgung machen können, dann könnte das ja unterm Strich auch bedeuten, dass man die gebietsärztliche Leistung, die sinnvolle, zum Beispiel die Chronikerversorgung, ja, dass man die einfach besser vergütet.
Das wäre dann natürlich der zielführende nächste Schritt, dass man sagt, okay, vielleicht brauchen wir gar nicht die Flucht in die Menge. Vielleicht müssen wir das Hamsterrad einfach ein bisschen langsamer laufen lassen. Dafür muss dann mehr Zeit für das wirklich Nötige, für die komplexen Behandlungen da sein. Und das muss dann natürlich auch entsprechend vergütungsmäßig abgebildet sein.
Okay. Kommen wir zu einem nächsten Punkt, den Sie schon angesprochen haben, aber so en passant wollen wir das nicht stehen lassen, weil dafür hat uns dieses Thema in diesem Jahr zu intensiv beschäftigt. Es ist das Gesundes Herzgesetz, GHG. das dann nun nicht kommt. Wir haben uns hier in diesem Evidenz-Update intensiv damit beschäftigt und abgearbeitet. Die Hörerinnen und Hörer, die Fans da draußen, die werden die Argumente, die für dieses GHG sprechen sollen und die, die dagegen sprechen sollen, kennen. Man kann das Ganze jetzt zum Beispiel noch verbinden mit dem letzten GBA-Beschluss von kurz vor Weihnachten. Es war wirklich kurz vor Weihnachten, nämlich die Absenkung der Schwelle, ab der man ein Statin künftig verordnen dürfen soll, zulasten der GKV von 20% 10-Jahres-Risiko auf 10%. Das war ja letztlich der Versuch im GHG, dass ich quasi ohne Evidenz per Gesetzeswegen, per Ordre de Mufti, als Minister ansage, was ist medizinisch gut und was nicht. Dass sie das Ende der Koalition und damit wenigstens hinsichtlich des GHG gut finden werden, dass es eben nicht kommt, nehme ich jetzt einfach mal an. Oder sagen wir mal so, dass das GHG, ob des Endes der Koalition es nicht kommt, Herr Scherer, davon dürfen wir alle ausgehen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, was da passiert ist in diesem Jahr, was bedeutet das mit Blick auf die Evidenzbasierung in Politik und Medizin?
Ja, das ist frustrierend, dass es den Bruch der Koalition brauchte, um dieses absurde Gesetz zu stoppen. Gut gedacht, schlecht gemacht und ein völlig falsches Mindset. Also ja, Sie haben es schon gesagt, also Minister Lauterbach hat das ja sehr geprägt, nicht zuletzt auch durch sein Engagement im gesunden Herzgesetz. Wir haben ihn auch hier und da mal als Chefarzt Deutschlands bezeichnet, oder jedenfalls trat er so auf, weil er doch oft sehr zentralistische, sehr auf medizinische Interventionen ausgerichtete Ansätze vertreten hat. Mhm. Und vom Genotyp ist er eigentlich ein EBMler, vom Phänotyp ist er ein interventionsverliebter, zentralistisch orientierter Gesundheitspolitiker, der tendenziell eher die Medizin aufbläht. Mhm. Und das habe ich ihm an dieser Stelle übel genommen, weil da auch Ansätze drin waren, die alles andere als evidenzbasiert waren. Nehmen wir mal das systematische Screening auf Lipide bei Kindern oder die Aufblähung der Gesundheitsuntersuchungen, der DMPs und viele andere Dinge, die dazu geführt hätten, dass viele Gesunde in die Praxen geschickt worden wären, was das ganze Problem der hausärztlichen Versorgungsproblematik, volle Praxen, Aufnahmestopps, Nachwuchsmangel eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht hätte. Da haben wir uns ganz schön dran abgearbeitet und am Ende war es wahrscheinlich auch richtig, dass wir da so gekämpft haben. Aber es hat den Bruch der Koalition gebraucht, um das zu stoppen.
Immerhin ist die Koalition nicht am gesundes Herzgesetz zerbrochen, sondern unabhängig davon. Und das ist dann vielleicht das Beste, was vom Koalitionsbruch übrig bleibt, oder? Wenn es etwas Gutes im Schlechten geben kann. Wenn man versucht, aus diesem Beispiel GHG mal auf eine etwas größere Ebene zu kommen. Sie haben Minister Lauterbach als Chefarzt Deutschlands bezeichnet. Sie haben versucht, so ein bisschen zu skizzieren, wo er eigentlich herkommt, dass er schon eigentlich ein sehr wissenschaftlich denkender, orientierter Mensch ist, aber vom Habitus, jedenfalls im Ministeramt, sich jetzt eben anders dargestellt hat. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Lauterbachscher Politikstil, interventionistisch zu sein. Ich würde die Gegenthese präsentieren und sagen, das geht weit über eine Person hinaus. Und das ist eigentlich Stil der Gesundheitspolitik in dieser Zeit, und zwar aller Orten, ist mein Eindruck als Beobachter. Man erlebt ein immer höher oder ein immer tiefer interventionistisches Arbeiten. Die Selbstverwaltung, ganz besonders da auch der gemeinsame Bundesausschuss, steht massiv in Kritik. Wir wissen, dass die Bundesländer den so gut es gerne eigentlich abschaffen möchten, damit sie das selbst in der Hand haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das im kommenden Jahr anders sehen wird, Herr Scherer.
Also wenn das jetzt so aussah, dass Karl Lauterbach oder unser Gesundheitsminister die Medikalisierung hier in Deutschland zu verantworten hat, das sollte so nicht rüberkommen, auf keinen Fall. Also er hat es noch nicht besser gemacht und eher verstärkt. Weil die Medikalisierung gab es vorher schon. Die wird nur immer schlimmer. Trotz unseres Bemühens, trotz unserer Positionspapiere und der Stellungnahmen der DGAM wird das eher schlimmer. Und diese Gesetzentwürfe, die da vorgelegt wurden, die machen es auch eher schlimmer. Also wer hält bitteschön diese Medikalisierungsspirale mal an?
Man hat also, um es mit anders auszudrücken, Herr Scherer, man hat den Eindruck, insbesondere Gesundheitspolitik, die ja eigentlich Entscheidungen zu treffen hat über Rahmenbedingungen für auf wissenschaftlichen Errungenschaften und geprüften Dingen kluge Entscheidungen zu treffen, die über Leben und Tod entscheiden können. Statt diese Rahmenbedingungen zu setzen, gehorcht Gesundheitspolitik mehr und mehr auch Marktmechanismen oder trifft Entscheidungen auf Basis von Marktmechanismen. Krankenhausversorgung wird als Standortpolitik betrieben, schon immer. Ja, jeder Bürgermeister hängt an seinem Krankenhaus. Wir hatten, gehört auch noch zum Jahresrückblick dazu, 2024, das sogenannte Medizinforschungsgesetz, das in der Rückschau eigentlich ein Pharmalobbygesetz ist. Es wird auch als Lex Lilly bezeichnet. Auch das ist an anderer Stelle intensiv beschrieben. Dann wird auf einmal Forschungspolitik zur Standortpolitik gemacht. Und so weiter und so fort. Also man hat mehr und mehr das Gefühl, Gesundheitspolitik gehorcht vor allem irgendwelchen ökonomischen Interessen. So.
Wenn ich da einhaken darf, zumindest macht die Gesundheitspolitik eben nichts, um die Medikalisierung zu stoppen. Und was Sie eben skizziert haben, das kann man durch einige Beispiele ergänzen. Ja, es gibt klare Akzente aus der Gesundheitspolitik, die aber oft auch zentralistisch anmuten und die tendenziell eher die Pharmaindustrie und auch medizinische Interventionen stützen. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele nennen. Sie haben die Lex Lilly schon genannt. Also auch während der Pandemie wurde doch sehr auf Medikamente zur Problem- und Pandemielösung gesetzt. Gut, dass wir die Impfung hatten. Das war ein großes Glück. Aber wenn Sie mal zum Beispiel diese ganze Paxlovid-Diskussion nochmal reflektieren, wie dieses Medikament, das nur partiell sinnvoll war, doch überhöht wurde und auch gesundheitspolitisch gepusht wurde, dann ist das ein weiteres Beispiel in der Reihe, die Sie angefangen haben, Herr Nüssler. Und letztlich auch, wir haben es eben schon angerissen, das KHVVG, das ist ja auch ein Umbau der Krankenhauslandschaft, der letztlich zur medizinischen Elitenbildung führt und nochmal das medizinisch-interventionelle, spezialistische sehr stark betont. Nicht, dass wir das nicht bräuchten, aber was ich befürchte ist, dass es die Mengenausweitung eben nicht stoppt, sondern diese Medizinmaschinerie, die wir haben, die ja relativ entkoppelt von den realen Bedarfen vor sich hinarbeitet, dass es die eher weiter antreibt. Insofern, ja, Herr Nüssler, Sie haben recht, die Gesundheitspolitik sollte da eigentlich Schranken setzen, Leitplanken aufstellen und das tut sie nicht.
Ja, und jetzt mache ich mal eine Hypothese und jetzt binden wir das Ganze mit dem Thema Streit um die Arzttermine anfangs zusammen und die Ungleichbehandlung zwischen lukrativen PKV-Patienten und weniger lukrativen GKV-Patienten, die mithin die Mehrheit stellen im Land. Und ich glaube, eine Bürgerversicherung, das nur nebenbei, wird daran nichts ändern. Da kann man nun mal nach Österreich gucken. Da boomt die Wahlleistungsmedizin trotz Bürgerversicherung. Also das nur mal so, um als Nebensatz, diese Idee, eine Bürgerversicherung würde dieses Problem heilen in einem kapitalistischen System, gleich mal wegzuräumen. Ich versuche, die Medikalisierung zusammenzubinden mit dem Thema Arzttermine. Und meine Hypothese ist, es wird dieser Interventionismus, den Sie beschrieben haben, von politischen Entscheidungen in medizinische Versorgungsentscheidungen hinein, obwohl man gar keine Ahnung davon hat, der wird schlimmer werden, so wie es im Moment aussieht. Ich will ja nur eine Gefahr skizzieren. Und auch die Idee, die präsentiert wurde, dass es irgendwelche Entscheidungsstrukturen geben muss, wann bekomme ich als GKV, also die Idee war ja, Arzttermine, auch PKV etc. sollen nur noch vergeben werden nach medizinischer Notwendigkeit und Dringlichkeit. Ja, Herr Scherer, wie wollen wir denn bitte eine präliminäre, eine auch vorgelagerte Triage da einbauen? Man ahnt ja schon, wohin das führt. Am Ende gibt es irgendwelche Regelungsvorgaben, die weiter in die Berufsausübung natürlich hineinkrätschen, was in einem solidarischen System erstmal nicht verkehrt ist, dass man Regeln gibt. Aber mein Eindruck dabei ist, die Vorgaben werden eher schlimmer. Und am Ende werden per Gesetz Vorgaben gemacht, die ganz sicher jedenfalls nicht dem Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechen.
Dann nehmen Sie mal das Beispiel der digitalen Notfallakte. Wir haben ja auch innerhalb dieses Jahres ein Gutachten diskutiert, was im Kontext der Notfallreform erstellt wurde. Das ist aus meinem Haus gekommen. Und da haben wir ja auch einige Ausführungen zur digitalen Notfallakte gemacht und zur sektorenübergreifenden Versorgung von Notfallpatientinnen und Patienten. Im Grunde genommen braucht es das auch insgesamt für den ambulanten Bereich, dass man eine vernünftige elektronische Gesundheitsakte hat, die den transsektoralen Bogen zieht, wo dann alle reinarbeiten und die von der hausärztlichen Einschätzung dann eben bis zum Fachgebietsarzt geht. Das müsste passieren. Im Augenblick haben wir ein relativ intransparentes Einbestellsystem, wo man den Eindruck hat, die Sprechstunden der Fachgebietsärzte sind voll mit Patientinnen und Patienten, die eben nicht alle zuvor hausärztlich sinnvoll eingeschätzt wurden. Das muss besser werden. Und nochmal, deshalb bin ich an dieser Stelle auch optimistisch und finde die Entwicklung, die da jetzt angestoßen wird, auch sinnvoll.
Herr Scherer, ich verstehe ja Ihren Optimismus. Vielleicht ist der auch quasi im Amt angelegt, dass man als Präsident der DGA optimistisch für die eigene Sache sein muss, geschenkt. Aber nochmal zu der Betrachtung, die ich geäußert habe, nämlich, dass Politik immer mehr Klientelinteressen gehorcht, dass der Klientelismus sich an allen Orten immer weiter stärker ja ausprägt und dass gerade bleiben wir im Bereich Gesundheitspolitik immer mehr Entscheidungen rein diesen klientelistischen Mechaniken gehorchen und dadurch das Ganze immer weiter interventionistisch wird, im Zweifel auch die Selbstverwaltung im Jahr 70 ihres Bestehens übrigens 2025 immer weiter ja, an Stellenwert verlieren könnte. Diese Sorge, auf die haben Sie noch nicht reagiert.
Naja, ich habe Ihnen aber auch nicht widersprochen.
Okay.
Also jetzt könnte man sagen, wer schweigt, stimmt zu. Mhm. Das ist die Gefahr, dass das so weitergeht, dass sich diese von Ihnen skizzierte Tendenz fortsetzt und vielleicht sogar noch verstärkt. Das wird so lange gut gehen, bis es eben mal richtig knallt. Mhm. Bis wir merken, hier kommen Menschen zu Schaden in unserem Gesundheitssystem. Und hier kommen Menschen zu Schaden in einem Umfang, den wir so nicht mehr akzeptieren können. Ja, und dann wird man sehen, dass es so nicht mehr weitergeht. Also, dass das Gesundheitssystem eben nicht dafür da ist, Klientelpolitik zu betreiben, dass sich jeder selber bedient, dass sich jeder selber optimiert, sondern dass die Ressourcen nur für eine einzige Sache einzusetzen sind. Nämlich, um die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten zu verbessern. Mhm. Und zwar bedarfsgerecht. Und da muss der ganze Fokus drauf gesetzt werden und die ganze Energie reinfließen. Und ich fürchte, dass die Krise hinsichtlich der bedarfsgerechten Steuerung unserer Versorgung noch nicht stark genug ist, dass die Unterversorgung noch nicht schlimm genug ist, dass noch nicht genug Menschen, so zynisch das jetzt klingen mag, ich bitte mir das zu verzeihen, dass noch nicht genug Menschen durch Unterversorgung zu Schaden kommen.
Nur wer soll es ändern? Auf der einen Seite, ja, wir haben diesen Interventionismus in der Politik. Gleichzeitig haben wir eine Selbstverwaltung und freie Berufe im Gesundheitswesen. Die kriegen es aber nicht hin, offensichtlich. Das muss man ja auch mal konstatieren. Wenn ich den Krankenhäusern die Versorgung und die ökonomische Entscheidung dafür überlasse, Ja, dann wissen wir, wo das hinführt. Ne? Wenn ich jetzt gebietsärztlicher Medizin auch eine Angebotsinduktion erlaube, dann wird man das machen. Also ich erinnere mich an, ich sage nur Igel. Also wir könnten jetzt noch über Igel sprechen. Wir kennen alle das Problem. Also da werden selbst schädliche Leistungen angeboten, um damit Geld zu verdienen. Das hat was von Darwinismus. Sie haben gesagt, Selbstbedienungsladen, Cherrypicking und so weiter und so fort. Dann muss es ja mehr Regulation geben.
Herr Nössle, wir haben einen Jahresrückblick und Sie machen es mir nicht leicht, da positiv in 2025 zu blicken. Versuchen Sie mal, die Perspektive eines Außerirdischen wahrzunehmen.
Das kann ich gut.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen von einem fernen Planeten, nähern sich mit Ihrem Raumschiff unserem Gesundheitssystem und sehen, was da abläuft. Dann sehen Sie die Aufblähung medizinischer Leistungen. Sie sehen, dass wir wenig dagegen tun, dass Armut krank macht, beziehungsweise dass wir wenig gegen die soziale Ungleichheit tun in unserem System und unserer Gesellschaft, dass wir uns ein hochkomplexes System erlauben, das Eigendynamiken hat, die kaum noch einer überblickt. Wenn Sie jetzt sagen, es muss mehr Regulierung geben, dann bin ich wieder bei den ostdeutschen Frauen, die sich betrinken. Und die dann vielleicht im Suff die Selbstverwaltung abschaffen und die doppelte Facharztschiene. Ich habe darauf keine andere Antwort. Aber vielleicht lassen wir es an dieser Stelle mal gut sein, Herr Nössler. Wenn es so einfach wäre, würde ich Ihnen hier ein neues Gesundheitssystem präsentieren. Aber
ich hätte ja einen Vorschlag oder... Jetzt kommen wir ja an den Punkt, Herr Scherer, dass wir die guten Vorsätze formulieren könnten fürs kommende Jahr. Vielleicht auch nicht nur die guten Vorsätze für uns, sondern fürs Gesundheitswesen, sondern vielleicht sogar für diesen Podcast. Und man könnte ja vielleicht, auch wenn da draußen es alles so düster ist, könnten wir uns ja einen Vorsatz mitnehmen, dass wir in diesem Podcast uns mal betrinken sollten und dabei das ideale Gesundheitswesen erfinden sollten.
Das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Ich bin jetzt noch am Überlegen, wie wir das jetzt hinkriegen, dass wir da keine bösen Zuschriften kriegen. Nössler, Scherer als nächste Schlagzeile propagieren hier den C2H12O6-Konsum.
Nur nach Indikation. Und die Indikation ist ja hier gegeben.
Okay.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Martin Scherer, es ist ein... Ja, wie soll ich sagen, ein denkwürdiger Jahresrückblick gewesen. Es gab auch viele denkwürdige Ereignisse. Über die ganz Großen auf der Welt haben wir heute gar nicht gesprochen. Dafür gibt es andere Orte. Wir beschränken uns auf die Gesundheitsversorgung hier im Gespräch. Und der Ausblick auf das kommende Jahr fällt nicht ganz leicht. Das würde ich jetzt an der Stelle mal so mitnehmen. Gleichwohl liegen die Lösungsideen auf dem Tisch. Und wenn ich das richtig verstehe, dürfte das auch für jemanden wie Martin Scherer und Kolleginnen und Kollegen ein arbeitsreiches Jahr 25 werden, wo man dann idealerweise dann doch versucht, mit Argumenten zu überzeugen, diejenigen, die gute Entscheidungen ermöglichen könnten. Martin Scherer, vielleicht haben Sie noch für alle Hörerinnen und Hörer einen Ausblick auf 25, vielleicht Wünsche fürs kommende Jahr.
Ich habe ein paar Weihnachtszuschriften bekommen und selber auch ein paar Karten geschrieben. Und dabei hat sich ein Duktus rauskristallisiert oder ein Thema. Beim Blick über den Tellerrand kann einem übel werden. Das haben Sie gerade insinuiert, auch mit den globalen Entwicklungen. Beim Blick auf das Private tut jeder das, was er kann. Und das ist letztlich das, was uns dann am Ende übrig bleibt innerhalb unseres Einflussbereichs das Beste zu tun und dass das jedem und jeder gelingen möge, das wünsche ich Ihnen und uns allen für das neue Jahr.
Das ist doch ein super Schlusswort. Dann würde ich sagen,
Dankeschön.
Martin Scherer, vielen Dank für diesen Rückblick auf 24, für das Zusammenbinden und das Suchen roter Fäden und den Ausblick und die Wünsche für 25. Dann mache ich heute den Cliffhanger. Wir hören uns im Januar wieder. Es gibt 1000 Themen. Einige liegen auf der Straße, andere haben wir längst angekündigt. Wir kümmern uns um alles. Ihnen, Martin Scherer, Ihnen da draußen einen guten Rutsch. Bleiben Sie gesund und fröhlich. Bis bald. Tschüss.
Alles Gute.